Geschwister, ich möchte mit euch aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Und zwar von Anfang. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern im Obersaal: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich hingehe, wisset ihr. Und den Weg wisset ihr. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir ist, bleibt, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubst du mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun als diese tun, größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn er mich liebt, so haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen lassen. Ich komme zu euch. Und noch den Verse 25. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch war. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben ein ganz bekanntes Lied gesungen: Gott ist die Liebe. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Gott ist Liebe. Das ist eine seiner Eigenschaften. Aber er ist nicht der liebe Gott, wie er in dieser Welt oft genannt wird. Denn er hat auch eine andere Eigenschaft. Er ist heilig. Und wir haben hier in diesem Lied gesungen, dass Gott uns so geliebt hat, dass er uns erlöst hat. Ich lag in Banden der schnöden Sünde, ich lag in Banden und konnte nicht los. Dann Jesus, mein Heiland, gab sich zum Opfer. Da ist wieder die Liebe Gottes. Und es geht, ich will dich preisen, du ewige Liebe, ich will dich loben, solange ich bin. Wie lange ist das denn? Der Dichter hatte vielleicht hier unser Erdenleben im Auge. Aber es ist die Ewigkeit. Wir werden nie aufhören, die Liebe Gottes zu preisen. Und wir werden, denke ich, immer zunehmen in der Erkenntnis der Tiefe der Liebe Gottes. Und hier haben wir ein Kapitel, in dem der Herr Jesus seinen Jüngern das klar macht. Das hatten die auch noch nicht verstanden, obschon sie 3,5 Jahre mit ihm gingen. Denn diese Worte, die wir hier gelesen haben im 14. Kapitel, die Johannes hier aufgeschrieben hat, die sagte Herr Jesus, als er sich mit seinen Jüngern dort im Obersaal befand, beim letzten Passafest. Da stand er im Begriff, nach Gethsemane zu gehen, um sich in die Hände der römischen Soldaten zu begeben, die ihn dann nach Golgatha brachten und ans Kreuz nagelten. Und 3,5 Jahre waren die Jünger mit dem Herrn durch das Land gezogen. Und sie haben an ihn geglaubt als ihren Messias. Sie waren dieser treue Überrest, von dem wir ja oft gesprochen haben. Deshalb haben sie auch erwartet, dass er jetzt König in dem kommenden verheißenen Reich werden würde, dass dieses Reich doch jetzt endlich kommen würde und dass sie da auch entsprechende Stellungen bekommen würden. Ja, wir können heute vielleicht sagen, die hatten gehofft, dass sie jetzt Minister werden würden. Und der Herr hatte das ja auch tatsächlich darüber gesprochen. Unter anderem, als Petrus ihn fragte in Matthäus 19, ich will das mal aufschlagen, im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, da sagt er im Vers 27, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Throne der Herrlichkeit, auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Der Jesus hatte also dem Petrus gesagt, dass sie in der Wiedergeburt auf Thronen sitzen werden und die Stämme Israels richten. In der Wiedergeburt. Das heißt dann, wenn diese Schöpfung durch Gericht gereinigt ist und wenn der Herr Jesus vom Himmel kommt, um sein Reich aufzurichten. Aber jetzt stand er nicht im Begriff, nach Jerusalem zu gehen, um den Königsthron zu besteigen, sondern um auf das Kreuz erhöht zu werden. Dort musste er das Gericht Gottes tragen für die Sünden aller, die schon im Alten Testament an Gott geglaubt hatten und die in Zukunft auch an ihn glauben würden. Und das war für die Jünger eine riesengroße Enttäuschung. Und diese tiefe Enttäuschung lassen auch Kleopas und seine Frau auf dem Weg nach Emmaus erkennen, als der Jesus sich zu ihnen gesellt in Lukas 24. Da sagen sie, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und darauf antwortet der Herr Jesus ein paar Verse weiter, o ihr unverständigen und trägen Herzens zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dieses Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, die Propheten des Alten Testamentes hatten nicht nur die Herrlichkeit des Herrschenden, sondern auch des leidenden Messias vorhergesagt. Denken wir an Jesaja 53 oder auch an Daniel 9 haben wir jetzt noch betrachtet zusammen, dass es die Jahrwochen sind, 70 Jahrwochen und das auf den Messias und dann wird er nichts haben. Haben wir gesehen hier. Zunächst musste der Messias leiden und erst dann würde seine Herrlichkeit kommen. Und über diese Herrlichkeit spricht der Herr Jesus in diesem Kapitel mit seinen Jüngern. Aber er macht deutlich, dass es für die Jünger in der Zukunft eine viel, viel größere Herrlichkeit gibt als mit dem Herrn in dem kommenden Reich auf dieser Erde. Und das ist eben die Liebe Gottes, von der wir gesungen haben, die schon vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hatte. Und diese viel, viel größere Segnung, diese Frucht der Liebe Gottes, ist unser ewiger Aufenthalt im Vaterhaus. Wir haben auch im Gebet gerade schon daran gedacht. Und darüber, genau darüber spricht der Herr Jesus in diesem Kapitel zu seinen Jüngern. Im Vaterhaus, da wird nicht geherrscht wie im kommenden Reich. Im Vaterhaus, da wird gewohnt. Und vor allen Dingen wird da geliebt. Da sehen wir Gottes ewige Liebe, die wir gerade besungen haben. Auch unsere christlichen Häuser, unsere Familien sollten durch Liebe gekennzeichnet sein. Liebe sollte die Atmosphäre sein, in der die Kinder aufwachsen können. Wenn wir im Vaterhaus sind, dann sind wir von Liebe umgeben. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir dahin kommen. Das ist ausschließlich die Liebe Gottes, die wir gerade besungen haben. Das ist Liebe und Gnade. Im kommenden Reich ist das ein bisschen anders. Da bekommen wir Lohn. Da bekommen wir, was wir verdient haben. Natürlich ist das letztlich auch Gnade, wenn wir in unserem Leben etwas für den Herrn tun dürfen. Aber im Hinblick auf das Reich Gottes bekommen wir Lohn für unsere Taten. Für unsere Taten, die wir für ihn getan haben. Paulus hat das in 2. Korinther 5 im 10. Vers ganz klar ausgedrückt. Da schreibt er, dass wir allemal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden müssen, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Im kommenden Friedensreich wird unser Lohn für das, was wir hier in unserem Leben getan haben, ausbezahlt. Aber unser Aufenthalt im Vaterhaus, der hat nichts mit Lohn zu tun. Der hat nur mit Liebe zu tun. Mit der Liebe Gottes, mit der ewigen Liebe Gottes zu uns. Und darauf wollte der Herr Jesus die Gedanken seiner völlig enttäuschten Jünger lenken, die offenbar jetzt fühlten, dass es soweit war, dass ihnen ihr Herr und Meister bald weggenommen werden würde. Sie waren noch geschockt, einmal dadurch, dass Judas soeben von ihnen gegangen war, um ihren Herrn an die hohen Priester auszuliefern. Und zum anderen auch dadurch, dass der Herr dem Petrus sagen müsste, dass er ihn dreimal verleugnen würde, ehe noch es Morgen wurde und der Hahn krähte. Und genau in diese Situation hinein sagt der Herr Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Die Jünger hatten als Israeliten immer an Gott geglaubt. Sie wussten von seiner Existenz aus den Schriften und sie kannten die Zeugnisse davon, was ihre Vorfahren mit ihrem Bundesgott erlebt hatten. Die Patriarchen, Mose, die Propheten, Die hatten Umgang mit ihm und hatten mit ihm gesprochen. Und so würde künftig auch ihre Beziehung zu ihrem Herrn sein. Die große Gefahr nun war, dass sie aufgrund ihrer großen Enttäuschung in ihrem Glauben erschüttert würden. Und so etwas war ja unter dem Volk Israel schon geschehen. Zum Beispiel, als Mose dort auf den Berg gestiegen war und lange Zeit nicht zurückkam, da berichtet uns das 32. Kapitel im zweiten Buch Mose. Ich will den ersten Vers mal lesen daraus. Zweite Mose 32. Und als das Volk sah, dass Mose verzog, von dem Berge herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sprachen zu ihm: Auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hatte, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und danach verfiel das Volk sogar in Götzendienst, weil Mose so lange von ihnen geblieben war. Und deshalb sagt der Herr hier seinen Jüngern hier, was er jetzt tun wird, was er zu tun gedenkt. Aber nicht sofort. Zunächst weist er darauf hin, dass es im Hause seines Vaters viele Wohnungen gibt. Die Jünger hatten doch bei ihm gesehen, welch eine enge Beziehung zwischen ihm und dem Vater bestand. Und hier spricht er von dem ewigen Aufenthaltsort des dreieinigen Gottes, den er hier das Haus meines Vaters nennt. Vers 2, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Was haben nun die Jünger damals und heute wir natürlich mit dem Haus Gottes des Vaters zu tun? Der Herr lüftet hier so ein wenig den Schleier, der darüber liegt, indem er sagt, dass es in diesem Hause viele Wohnungen gibt. Es gibt dort nicht nur eine Wohnung für den ewigen Gott. Es gibt doch nicht nur drei Wohnungen für jede Person der Gottheit. Es gibt dort viele Wohnungen. Das Haus des Vaters ist kein Einfamilienhaus. Ja, das heißt, eigentlich ist es das doch. Es wohnt, obschon es viele Familien im Himmel gibt, doch nur eine Familie darin. Nämlich die Familie Gottes, bestehend aus dem dreieinigen Gott und der Gemeinde. Das heißt, allen Gläubigen vom Pfingsttag an bis zur Entrückung der Gläubigen von dieser Erde. Das ist zwar ein Einfamilienhaus, aber dennoch ein riesiges Haus, in dem jeder Gläubige der Gnadenzeit eine Wohnung hat. Der Herr bekräftigt seine Aussage: Wenn das nicht so wäre, hätte er es seinen Jüngern gesagt. Den Jüngern sollte durch diese bestimmte Zusage des Herrn bewusst werden, dass auch für sie eine Wohnung im Hause des Vaters vorhanden ist. Das Haus seines Vaters würde auch künftig das Haus ihres Vaters sein. Ja, wir dürfen sagen, dass es das Haus dessen ist, den wir heute aber Vater nennen dürfen. Das Haus des Vaters ist der ungeschaffene Himmel, in dem der dreieinige Gott von Ewigkeit her gewohnt hat. Da hat sich nichts verändert. Da wurde nichts an- oder umgebaut. Die Wohnungen waren von Ewigkeit her da. Und wir können auch sagen, für uns, denn die Liebe Gottes war von Ewigkeit her. Er wollte Geschöpfe in seiner Nähe. Warum sagt der Herr Jesus denn dann, dass er hingeht, um eine Stätte für die Jünger, für uns zu bereiten? Die Wohnungen waren zwar im Vaterhaus vorhanden, aber bislang war für sündige Menschen der Zugang dorthin versperrt. Jetzt stand der Herr Jesus im Begriff, hinzugehen und diese Stätte zu bereiten. Das heißt, ans Kreuz zu gehen und durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt den Zugang für Menschen ins Haus des Vaters aufzuschließen. Er würde der erste Mensch sein, der das Vaterhaus betritt. Auf diese Weise würde das Vaterhaus für Menschen geöffnet werden. Wenn ein Mensch in das Vaterhaus gehen kann, dann können das auch andere. Aber das können nur Menschen sein, deren Sünde vergeben ist, die mit Gott versöhnt sind. Jeder, der an der Erlösung dieser Versöhnung mit Gott teilhaben will, der muss sich bekehren und an den Herrn Jesus glauben. Für jeden, der das getan hat, steht das Vaterhaus offen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wie kommen die Jünger und damit wir in das Haus des Vaters und unseres Vaters? Nicht durch den Tod, sondern dadurch, dass der Herr Jesus aus dem Himmel zurückkommt und uns persönlich dort hineinführt. Der Herr hat damals seinen Jüngern nicht gesagt, wann er zurückkommen wird. Er hat ihren schweren Weg, den sie in seiner Nachfolge würden, noch gehen müssen, aus seiner Betrachtung hier ein wenig ausgeblendet. Er ging jetzt hin, um für seine Jünger eine Stätte im Haus seines Vaters zu bereiten, und so sicher, wie er jetzt hingehen würde, würde er wiederkommen, um sie in dieses Haus zu führen. Und wenn der Herr das erfüllt, dann wird kein Herz mehr bestürzt sein. Dann gibt es all unsere Probleme hier auf der Erde nicht mehr. Probleme durch Krankheit, Sorgen um Kinder und Familie, Existenznöte. Dann werden all die Trennungen im Volke Gottes, die Nötigen und die Unnötigen, werden dann vorüber sein. Dann wird sich das Wort des Kaiaphas aus dem 11. Kapitel hier im Evangelium erfüllt haben. Das ist, dass er die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt. Und diesen Dienst wird der Herr keinen Engel machen lassen, auch dem Höchsten nicht. Den wird er selbst erfüllen. Er selbst wird uns in das Haus seines Vaters und unseres Vaters einführen. Und zwar mit nur einem einzigen Ziel. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Er ist als Mensch in unser Elend, in unseren Tod, in unser Getrenntsein von Gott gekommen. In alle Ewigkeit sollen wir jetzt bei ihm in der göttlichen Herrlichkeit im Hause seines und unseres Vaters sein. Er möchte unsere Gesellschaft dort und sehnt sich danach. Er ist heute das Objekt unseres Glaubens. Und im Himmel sind wir das Objekt seiner Liebe. Soweit geht unser Lied nicht, was wir gerade zu Eingang gesungen haben. Wenn unser Schatz heute im Himmel ist, ist heute sein Schatz auf der Erde. Der Herr als Person ist in den Himmel gegangen. Aber sein Herz ist noch hier. Hier bei uns auf der Erde. Und wenn sein Herz noch hier ist, dann ist er selbst nicht weit. Welch ein Trost ist das für all seine Jünger durch alle Jahrhunderte bis heute. Der Herr ist im Vaterhaus, wo wir ihn heute schon im Glauben sehen dürfen. Er hat uns dort eine Wohnung bereitet, die uns auf uns wartet. Wir haben dort in der Herrlichkeit des Vaters, des Vaterhauses, einen Menschen, der uns erwartet und sich nach uns sehnt. Und wo ich hingehe, wisset ihr. Und den Weg wisset ihr. Der Herr hatte seine enttäuschten, mit Angst erfüllten Jünger getröstet, dass er ihnen mitteilte, dass er erstens jetzt für sie ein Objekt des Glaubens wird, wie es Gott, der Bundesgott Israels, immer war. Und zum Zweiten sagt er ihnen, dass er zum Vater geht, um ihnen in den Wohnungen des Vaterhauses eine Stätte zu bereiten. Dass also ihre Zukunft bei ihm im Vaterhaus in dem ungeschaffenen Himmel sein wird. Zum Dritten sagt er ihnen, dass er sie selbst abholen und in das Vaterhaus bringen wird. Und jetzt sagt er ihnen, dass sie den Weg dorthin wüssten, den Weg dorthin ins Vaterhaus. Ist es denn wichtig für uns, den Weg zu ihm, zu unserem zukünftigen Aufenthaltsort als Mensch und zum Vater kennenzulernen? Er hat doch gerade gesagt, dass er uns abholen wird und dorthin bringen will. Ja, aber es gibt eine lange Wartezeit, bis der Herr uns, seine Jünger, abholen wird. Das wusste der Herr damals schon, hat er den Jüngern natürlich nicht gesagt. Er sagt uns bis heute immer in seinem Wort, ich komme bald. Und wir dürfen wirklich, wenn wir uns umgucken in dieser Welt, annehmen, dass diese Wartezeit ganz bald vorüber ist. Aber seinen Jüngern damals hat er das noch nicht gesagt, um sie nicht noch trauriger zu machen. In dieser Wartezeit brauchen wir aber nicht auf Gemeinschaft mit ihm, dem Sohn des Vaters, und mit dem Vater selbst zu verzichten. Besonders seinem Jünger Johannes, dem Autor hier dieses Evangeliums, wird später durch den Geist Gottes unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne offenbart. Er hat sie in seinen Briefen zum Thema gemacht, die wir heute in unserer Bibel besitzen. Aber damals hatten die Jünger trotz der Erklärung ihres Herrn das noch nicht verstanden, weil eben der Geist Gottes noch nicht auf der Erde war. Und deshalb hakt hier Thomas noch einmal genauer nach. Vers 4, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie könnten wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jeder Jünger des Herrn sollte schon vor seiner physischen Aufnahme ins Vaterhaus den Weg zum Vater kennen. Und sollte auch schon heute eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Der Weg des Herrn Jesus als Mensch zum Vater, der ging über Golgatha. Unser Weg zum Vater und seinem Haus geht nur über Christus. Er ist der einzige Weg dorthin. Viele Wege führen nach Rom, sagt ein Sprichwort. Aber zum Vaterherzen Gottes gibt es nur einen Weg. Und das ist der Herr Jesus selbst. Was immer Menschen, Philosophen oder Religionsstifter behaupten mögen. Es gibt zwar zwei Wege von diesem Leben auf der Erde in die Ewigkeit. Ja, das stimmt. Einen breiten und bequemen Weg, aber der führt ins Verderben. In die Hölle, in die ewige Qual, dorthin, wo der Wurm nicht stirbt. Das ewig bohrende Gewissen, den falschen Weg gegangen zu sein. Und wo das Feuer nicht erlischt, wie Gottes Wort, wie Markus das in seinem Evangelium sagt, Kapitel 9, glaube ich. Der zweite Weg ist der Herr Jesus selbst. Der schmale Weg in seiner Nachfolge. Und der endet im Vaterhaus, bei ihm. Aber der gibt uns hier schon völlige Freude in der Familie Gottes durch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Der Herr Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Er ist auch die Wahrheit über den Vater und das Leben, durch dessen Kraft der Vater wirklich erkannt und erfahren werden kann. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Der Jesus macht nun seinen Jüngern klar, dass sie den Vater durch ihn hätten erkennen können, weil er die Offenbarung des Vaters auf dieser Erde ist. Damit kommt Philippus nicht so richtig klar. Er fordert den Herrn auf, ihnen den Vater zu zeigen. Und da muss der Herr ihn fragen, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Mit anderen Worten, Philippus, sag mal, wie kommt das eigentlich, dass du mich in den 3,5 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, immer noch nicht richtig kennst? Wie kommt das eigentlich? Und die Frage stellt der Herr auch uns immer wieder. Schon so lange Zeit hörst du von mir. Schon so lange Zeit liest du mein Wort. Und du kennst mich tatsächlich noch nicht besser? Und wenn der Herr uns Fragen stellt, dann möchte er uns zum Nachdenken bringen. So war das schon bei den ersten Menschen im Paradies. Adam, wo bist du? Ja, wusste Gott nicht, wo der Adam war, aber klar. Selbstverständlich wusste er das, aber er wollte Adam zum Nachdenken über seine Situation veranlassen. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke willen. Dann erinnert der Herr den Philippus daran, dass alles, was er an ihm gesehen hatte, eine Offenbarung des Vaters war. Die ungläubigen Menschen sahen den Herrn Jesus nicht als Sohn Gottes an. Alles, was sie sahen, war der vermeintliche Sohn des Josef, des Zimmermann. Das behauptet auch eine, die mal die Leiterin der evangelischen Kirche war. Die Frau Kessmann sagt das öffentlich. Die Jünger aber hätten erkennen sollen, dass dieser demütige Mensch der eingeborene Sohn war, der gekommen war, um den Vater zu offenbaren. Nur der, der sich im Schoß des Vaters aufhielt, konnte den Vater offenbaren. Abraham hatte Gott als den Allmächtigen erkannt. Mose sah ihn in ihm den ewigen Ich Bin. Aber weder Abraham noch Mose waren groß genug, uns das Herz des Vaters zu zeigen. Nur eine göttliche Person kann eine andere göttliche Person offenbar machen. Deshalb erklärt der Herr jetzt die vollkommene Wesensgleichheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Er sagt, ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Wenn wir einmal im Glauben die Herrlichkeit des Sohnes in der Bibel angeschaut haben, dann ist es sicher sehr einfach, den Vater in ihm offenbart zu sehen. Weil er wesensgleich und übereinstimmend mit dem Vater ist, kann der Herr seine Worte und seine Werke als Offenbarung des Vaters bezeichnen. Die Gnade, die Liebe, die Weisheit und die Macht, die aus seinen Worten und Werken zu erkennen sind, zeigen uns, wer der Vater ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was wir irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Diese Worte, wahrlich, wahrlich, die hat der Jesus in seinem Dienst immer dann benutzt, wenn er eine neue Wahrheit mitzuteilen hatte. Hier ist das auch wieder so. Der Herr schaut in den nächsten Versen nicht auf die letzten 3,5 Jahre zurück, in denen die Jünger durch seine Worte und seine Werke den Vater hätten erkennen sollen, sondern er blickt jetzt nach vorne und erklärt, wie denn der Vater künftig zu erkennen sein wird, wenn er jetzt als Mensch in den Himmel, in das Vaterhaus zurückgeht. Bislang war der Vater durch die Worte und die Werke zu erkennen, die der Herr Jesus hier auf der Erde getan hat. Wenn er aber im Himmel sein wird, dann werden seine Jünger solche Werke tun, die den Vater offenbaren und verherrlichen, wie sie bislang der Herr getan hatte hier auf der Erde. Die Werke der Jünger würden sogar größer sein als die, die er auf der Erde getan hat, weil sie von ihm die Kraft dazu bekommen. Die Apostelgeschichte bestätigt die Wahrheit dieser Ankündigung des Herrn. Auch die Jünger und vor allem Dinge später auch Paulus haben Zeichen und Wunder getan zur Verherrlichung Gottes. Tausende Menschen haben sich aufgrund einer Predigt des Petrus, Apostelgeschichte 4, bekehrt. So wirkungsvoll hat der Herr, als er auf der Erde war, in seinem Dienst nicht gepredigt. Und dieses Vermögen, sogar Wunder zu vollbringen und so machtvoll zu predigen, stand den Jüngern aufgrund des Gebets in seinem Namen zur Verfügung. Und der Herr gibt diese Kompetenz denen, die durch Glauben mit ihm in Beziehung stehen. Für die Jünger war es etwas Neues, im Namen Christi zu bitten. Dass wir auch heute im Namen des Herrn Jesus beten dürfen, ist auch eine Folge des Weggangs des Herrn ins Vaterhaus. Bitten in seinem Namen setzt die Abwesenheit Christi voraus. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist auch für uns eine Aufforderung zum Gebet. Verbunden mit einer großen Verheißung, so werde ich es tun. Wir können sicher sein, dass der Herr Gebete in seinem Namen erhört. Sicherlich handelt er nicht immer sofort, wenn wir bitten. Aber er erhört, das hat er versprochen. Wir haben kürzlich hier bei der Behandlung des Buches Daniel gesehen, dass der Herr Gebete erhört, dass es aber manchmal auch bis zur Erhörung, bis zur sichtbaren Erhörung, sage ich mal, dauern kann. Michael wurde als Gebetserhörung zu Daniel gesandt, sofort, aber durch satanische Mächte aufgehalten, sofort zu Daniel zu kommen. Wir kennen die Auseinandersetzung mit dämonischen Mächten im Himmel nicht, aber wir dürfen wissen, dass unsere Gebete erhört werden, wenn wir im Namen des Herrn bitten, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Warum sind unsere Gebete oft so kraftlos? Warum ist unser Gebetsleben oft so lasch? Wenn uns mehr bewusst wäre, welche Macht der Herr uns durch das Gebet anvertraut hat, durch das Gebet in seinem Namen, dann sähen unsere Gebetsstunden dienstagsabends anders aus. Dann wäre es so wie bei den Jüngern in Apostelgeschichte 4, dass sich die Städte bewegte, wo sie versammelt waren und wo sie gebetet haben. Gebetsversammlungen sind Kampfplätze und keine Schlafplätze. Der Jesus ist dabei, seine ängstlichen Jüngern, deren Herzen bestürzt war, zu trösten. Er erklärt ihnen, was durch sein Weggehen aus dieser Welt alles besser für sie wird. Und dazu gehört auch, und das will ich hier am Schluss noch kurz erwähnen, dass er an seiner Stelle eine andere göttliche Person auf diese Erde schickt, nämlich den Heiligen Geist, den Tröster, wie es hier in der Fußnote heißt. So wird er genannt. Euer Herz werde nicht bestürzt, sagt der Jesus. Und er sendet, wenn er weggeht, den Tröster. Und deshalb habe ich hier die Verse noch gelesen, die sich auf ihn beziehen. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine, Vers 15, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Gott der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen lassen. Ich komme zu euch. Und dann noch haben wir gelesen, die Verse 25 und 26, dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter aber, der Tröster also, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gab es damals für die Jünger etwas, was für sie bedeutsamer war als die Gegenwart des Sohnes Gottes, den sie jetzt in diesen 3,5 Jahren liebgewonnen hatten? Die Gegenwart des Sohnes Gottes auf der Erde, der ihr Meister war und dem sie als Jünger folgten? Gibt es, nachdem der Herr Jesus wieder im Himmel ist, etwas, was wichtiger ist, als dass jetzt eine andere göttliche Person auf dieser Erde ist und jedem Gläubigen und in der Gemeinde als Ganzem wohnt? Sicherlich, diese göttliche Person ist nicht Mensch geworden, wie der Sohn. Gleichwohl ist sie als Tröster bei uns, die uns alles lehren will, was der Herr Jesus seinen Jüngern noch nicht mitteilen konnte, weil sie es einfach noch nicht verstanden. Weil sie es ohne den in ihnen wohnenden Geist nicht verstanden hätten. Der aber auch die Jünger an alles erinnern wollte, was der Jesus ihnen gesagt hatte. Was sie wohl verstanden hatten, aber vergessen hatten. Und so konnten drei von ihnen Evangelien schreiben. Und alle, bis auf Markus, der war wohl kein Jünger, aber Matthäus, Markus und Johannes haben die Evangelien geschrieben, und sich an das erinnert, unter einem jeweils etwas anderen Aspekt, was der Herr ihnen gesagt hatte, und haben es aufgeschrieben. Alle Autoren der biblischen Bücher wurden durch den Heiligen Geist inspiriert, sagt uns Petrus. Die ganze Bibel ist im Urtext Wort für Wort inspiriert. Und das verbietet uns jede Bibelkritik. Heute ist dieser Geist bei uns und leitet uns als Söhne Gottes, sagt Römer 8. Dieser Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Er zeugt mit uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und er lässt uns heute Abba Vater rufen. Er vereinigt sich mit uns als Gemeinde auf dieser Erde in unserem Rufen zum Herrn. Und das letzte Kapitel der Bibel macht das ganz deutlich. Ich glaube, im 17. Vers heißt es da, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.